Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was ist das Ziel unseres Lebens? Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer draußen, unser heutiger Predigttext, von dem wir einen Teil schon in der Lesung eben gehört haben, stammt aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi. In ihm bringt Paulus zentrale Themen seiner Glaubenslehre und seiner Missionstätigkeit auf den Punkt. So, als wüsste er nicht, wie lange er es überhaupt noch machen kann. Er klingt ein bisschen, als würde er seinen geistlichen Nachlass regeln wollen und der Nachwelt noch einmal eine Zusammenfassung all dessen liefern, wofür er stand und wofür er lebte. Er blickt quasi zurück auf sein Leben und zieht Bilanz. Was wäre, wenn wir hier und heute jetzt Bilanz ziehen müssten? Wenn wir einen Schlussstrich ziehen müssten und in einer Bilanz soll und haben einander gegenüberstellen? Wer von Ihnen mal Buchhaltung oder Wirtschaft gehabt hat, der weiß, wie das geht. Man macht erstmal einen senkrechten Strich, fast so wie das Kreuz, und dann einen waagerechten Strich. Auf der einen Spalte schreibt man oben drüber soll, in der anderen Spalte schreibt man drüber haben. Soll ist das, was wir schulden, haben ist das, was uns zur Verfügung steht. Das Soll in unserem Leben ist also alles, was wir tun mussten oder gar hätten tun müssen. Vor allem das, was wir halt nicht geschafft haben, was wir schuldig geblieben sind, unsere Pflichten in der Familie, im Beruf, im Ehrenamt, auch gegenüber Eltern, Ehegatten, Kindern, Arbeitgebern und Kollegen, überall dort, wo wir zu etwas verpflichtet sind oder waren. Auf der anderen Seite würden wir das Haben aufschreiben. Also alles, was wir getan haben, geleistet haben, erreicht haben. Zum Beispiel die Begleitung unserer Eltern bis ins hohe Alter und ans Sterbebett. Oder die Fürsorge und Unterstützung unserer Ehegatten, auch in schwierigen Zeiten. Oder die Kindererziehung, dass unsere Kinder oder vielleicht sogar dann die Enkelkinder wohl aufgewachsen sind, in Ruhe und Frieden und einen guten Weg genommen haben. Oder auch, was wir geschafft haben, wenn uns junge Auszubildende im Beruf anvertraut wurden und wir haben ihnen den Einstieg in die Berufswelt ermöglicht und sie haben nach einigen Jahren sich wunderbar entwickelt. Soll und haben. Und wenn uns dann gar nichts mehr einfällt, dann ziehen wir einen weiteren Querstrich und schauen mal, was ist in den beiden Spalten. Wir saldieren. In der Wirtschaft lässt sich alles in Geld umrechnen, dann hat man nüchterne Zahlen am Ende. Im wahren Leben ist es noch etwas anders. Aber letztlich wird die Frage sein, was ist der größere Posten? Soll? Was hätte sein sollen? Oder haben, was tatsächlich geworden ist? Sind wir mehr schuldig geblieben, als wir erfüllt haben? Und haben wir das Ziel unseres Lebens überhaupt erreicht? Letztlich, eine solche Bilanz zieht unser Apostel Paulus heute. Der Text stammt aus dem Brief an die Gemeinde in Philippi. Vermutlich war Paulus in dem Moment, in dem er diesen Brief schrieb, irgendwo im Gefängnis. Wo genau, da streiten sich die Gelehrten, ob es irgendwo auf dem Weg nach Rom war oder schon in Rom selbst. Wir wissen es nicht genau. Möglicherweise blickte Paulus bereits einem Urteil und dessen Vollstreckung, also seiner Hinrichtung, entgegen. Um das Ganze ein bisschen besser einzuordnen, lese ich nochmal den Predigttext und ergänze ihn um 2, 3 Verse davor und danach. Paulus beginnt mit einer freudigen Ansprache. Er schreibt: Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen. so weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Hütet euch aber vor allen anderen, die versuchen, eure Gemeinde zu zerstören. Sie sind wie bösartige Hunde, diese falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst, um zu Gottes Volk zu gehören. Dann können sie euch auch gleich verstümmeln. Denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, zu Christus zu gehören, und wir verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Und jetzt beginnt Paulus mit seiner eigentlichen Bilanz und sagt: Ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge berufen, wenn es denn überhaupt drauf ankäme. Ich wurde am 8. Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer wie alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, sodass niemand mir irgendetwas vorwerfen konnte. Aber seit ich Christus kenne, ist das alles für mich wertlos, was ich früher für wichtig gehalten habe. Denn mir ist klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen bin. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer mehr und besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden will ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die in Christus sind, von den Toten auferstehen. Aber mir ist klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch lange nicht am Ziel bin. Doch ich setze daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt, und ich will vorausschauen auf dieses eine Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zu diesem Ziel sind, wollen uns so verhalten. Und wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt anderer Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was wir schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. So die Worte der Heiligen Schrift. Unser allmächtiger Herr segne sie an uns. Das ist ein langer Text. Und darin spricht ein Satz für eben diese aussichtslose Lage, in der sich Paulus befand. Er schreibt: Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden will ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus Christus am Kreuz getan hat. Paulus ist also bereit, für seinen Glauben, für seinen Christus zu sterben. Nicht eines natürlichen Todes, sondern vermutlich einer Hinrichtung. Er ist bereit, sein Leben um seines Glaubens willen hinzugeben. Er ist bereit zum Tod als Märtyrer, wie viele der frühen ersten Christen. Und weil er mit seinem nahen Ende rechnen muss, nutzt er die Zeit, die ihm bleibt, und zieht Bilanz, soll und haben. Und er schreibt das Ganze im Brief an die Gemeinde in Philippi. Und er grüßt die Gemeinde gleich mit Freude, denn er schreibt, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Freut euch. Paulus bläst nicht Trübsal. Er sieht vielleicht seinem nahen Ende entgegen, aber kein Selbstmitleid, im Gegenteil. Er hadert nicht. Er verlangt nicht, dass sich jemand für seine Freilassung einsetzt. Er sagt nicht, setzt alle Hebel in Bewegung, schreibt dem Statthalter, schreibt dem Kaiser, schaut, dass ich freikomme. Nein, gar nicht. Sondern Paulus scheint sich mit seiner Lage abgefunden zu haben. Er weiß sich in den Händen Christi und er will seinem Heiland nachfolgen. Nicht mehr und nicht weniger. Paulus ist bereit, sein Schicksal zu nehmen, wie es kommt. Er schreibt wörtlich, wir sind stolz, zu Christus zu gehören und wir verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Den Grund für seine Freude nennt Paulus etwas später in diesem Text. Er schreibt dort, denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Von Gott angenommen, in allen Stärken und in allen Schwächen, in allen Erfolgen und in allem Versagen. Egal wie diese Bilanz ausfällt, egal ob das Soll viel größer ist als das Haben und Tun, von Christus angenommen. Christus ist Grund und Ziel des Lebens für Paulus und für die Gläubigen. Und genau so, wie ich vorhin sagte, so bilanziert Paulus sein Glaubensleben. Er macht den Strich in der Mitte und diese Zäsur ist für ihn der Damaskus-Moment. Als er auf dem Weg nach Damaskus mit Blindheit geschlagen wurde und einige Zeit später plötzlich wieder sehend wurde und Christus als seinen Herrn erkannte. Für Paulus ist der senkrechte Strich wie am Kreuz letztlich die zeitliche Zäsur. Es gibt einen Paulus vor Christus und es gibt einen Paulus nach Christus. Nicht nach Christi Geburt, Christus war ja schon geboren und gestorben und auferstanden, sondern es war in dem Moment, als Paulus Christus entdeckt hat. Wir können sagen, nicht vor Christi Geburt, nach Christi Geburt, sondern vor Christi Entdeckung durch Paulus und danach. Und so schreibt er, vorher war er ein strenggläubiger Jude, ordentlich beschnitten, ordentlich aufgewachsen, in den Gesetzen unterwiesen und er befolgte sie bis ins Kleinste. Und um seinen Glaubenseifer als strenggläubiger Jude und Pharisäer noch zu betonen, wurde er zum Werkzeug jener Herrscher und jener religiösen jüdischen Elite, die die junge christliche Gemeinde verfolgte. Er wurde plötzlich zum Rächer des Glaubens an denen, die anders glaubten. Und nicht ohne Stolz schreibt Paulus mit Blick zurück, ich wurde am 8. Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Klammer auf, was Besseres konnte es kaum geben. Klammer zu. Von Geburt an bin ich Hebräer und wie alle meine Vorfahren. Er steht in einer ganz langen Tradition. Man könnte sagen, ein religiöser, ethischer Adel. Außerdem gehöre ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich setze mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, sodass mir niemand etwas vorwerfen konnte. Nach den Regeln des strengen Judentums war Paulus optimal. Er kam aus besten Kreisen, hatte beste Vorfahren, hatte beste Ausbildung und tat das Beste, was er konnte, um das Gesetz zu erfüllen. Ein Jude, der das mosaische Gesetz und die Regeln, die die Pharisäer daraus abgeleitet hatten, bis ins Kleinste befolgte. Da konnte ihm niemand etwas vormachen. Und in diesem religiösen Eifer waren für ihn alle, die an Christus glaubten, schon mal suspekt. Aber besonders Juden, die zu Christus gewechselt waren, messianische Juden, waren für ihn der absolute Abschaum. Denn sie wären es ja gar nicht wert gewesen, dass sich ein jüdischer Messias ihrer annimmt. Sie sollten die Regeln des Gesetzes befolgen. Dann entsprechen sie Gottes Heilsplan. Und alle anderen, die Nichtjuden, die Heiden, die sind es ja sowieso nicht wert, dass irgendein Jude sich um sie kümmert, geschweige denn ein jüdischer Messias. Also für Paulus war all das, was die junge christliche Gemeinschaft darstellte, konvertierte Juden und Heiden in einem, nichts anderes als eine große Gotteslästerung. Denn nur das jüdische Volk in der Reinheit des Gesetzes war für ihn Gottes eigenes Volk. Doch als Paulus eben diese junge christliche Gemeinde verfolgte und Richtung Syrien reiste, Syria hieß die Provinz damals im Römischen Reich, Syrien heißt es noch heute, da hatte er sein berühmtes Damaskus-Erlebnis. Er wurde mit Blindheit geschlagen und als er wieder sehend war, hatte er den Durchblick. Er erkannte, dass erst die christliche Taufe ihn erlöste von seiner religiösen Blindheit. Und das war genau diese Zäsur, vorher, nachher. Denn jetzt wurde Paulus vom strenggläubigen Juden zum strenggläubigen Christen. Der Eifer der einen Seite schlug um in den Eifer auf der anderen Seite. Vom Verfolger der Christen wurde er zu ihrem Missionar, zum Verbreiter des neuen christlichen Glaubens im gesamten Mittelmeerraum. Und diesen Schnitt in seinem Leben beschreibt er so: Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für wichtig gehalten habe. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Das ist die Quintessenz des neuen Glaubens. Paulus weiß, nicht durch eigene Leistung, nicht indem wir jede Regel exakt befolgen, können wir gar nicht. Nicht dadurch kommen wir zu Gott, sondern dadurch, dass Christus am Kreuz letztlich soll und haben für uns ausgleicht. Erst dadurch können wir alles an Fehlern und Schwächen ausgleichen, durch Gott, nicht durch uns. Und so sagt er, das Geschenk der Gnade Gottes, die Liebe Christi, das ist entscheidend für das Leben. Und nun wollte Paulus eben nicht mehr diesen neuen Glauben verfolgen, sondern verbreiten. Er wollte möglichst vielen Menschen, und zwar nicht nur Juden, sondern auch Heiden, Ungläubigen, allen anderen, erzählen von dieser großartigen Botschaft. Aber unabhängig davon, wie es konkret mit ihm weitergeht, im Gefängnis hat er immer viele Möglichkeiten, schreibt er diesen Brief. Es ist ein Brief aus Freude und ein Stück weit auch aus Trotz. Nach dem Motto, und wenn mich das Schicksal hier festhält, trotzdem gehen meine Gedanken und mein Wirken weiter. Er schreibt diesen Brief und lässt ihn durch Bote nach Philippi bringen. Paulus hat noch Pläne. Wenn ihn Gott noch am Leben lässt, wenn Christus ihn noch nicht zu sich holt, dann macht er weiter. Er hat noch das innere Feuer der Ergriffenheit aus seinem Damaskus-Erlebnis. Und er schreibt, dabei ist mir klar, dass ich das alles noch lang nicht erreicht habe und noch gar nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich will vergessen, was hinter mir liegt, nur noch auf das Ziel vor mir schauen. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Um es mal mit den Worten eines italienischen Fußballtrainers in seiner berühmten Wutrede zu sagen, Paulus hat noch nicht fertig. Paulus ist nicht schwach wie Flasche leer, so wie jener Trainer damals bekannte Spieler aus seiner Mannschaft abkanzelte, die ihm die Gefolgschaft verweigerten. Im Gegenteil. Dieser Paulus will weitermachen, weiterlaufen, weiterreisen, um Gottes Willen. Da will einer missionieren bis zu den Enden der bekannten Welt. Und selbst wenn er persönlich eben durch die Gefängnishaft daran gehindert wird, dann schreibt er die Briefe, dann gibt er sie so weiter, seine Gedanken, und ruft die Leser seines Briefs auf: Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, sollen uns so verhalten. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Paulus verlangt nicht, dass die anderen genau seine Mission übernehmen und um die halbe Welt reisen. Aber er ruft sie auf, dort, wo sie sind, an ihrem Glauben festzuhalten, ihren Glauben zu verkündigen und Menschen im Namen des dreieinigen Gottes zu taufen, so wie er selbst getauft wurde und plötzlich sehend wurde und durch die Taufe die Zugehörigkeit zu Christus erlangt hat. Und hier schließt sich der Kreis dieses Briefs oben von dem Eingangssatz: Freut euch, jetzt zu seiner Schlussbilanz. Freude, er will Freude im Adressaten dieses Briefes wecken, denn gemeinsam haben sie den Glauben an Christus. Und dieser Gewinn ist größer als alles andere. Das Ziel des Lebens ist das Leben in Christus und am Ende bei ihm zu sein. Und darauf richtet er den Blick in diesem gesamten Brief. Liebe Gemeinde, wie schaut es jetzt bei uns aus? Wenn wir am Anfang dieser Predigt eine Bilanz gezogen haben, den senkrechten Strich und den waagrechten Strich, wie sieht es denn aus bei uns allen, bei jedem für sich? Wenn wir Paulus folgen und mal alles andere in unserem Leben streichen, was nichts mit Christus zu tun hat, bleibt dann noch viel übrig auf der Habenseite? Und wenn wir all das, was Paulus nennt, auf die Sollseite schreiben, an Christus glauben, treu sein, treu bleiben, Sünde abwehren, Menschen verkündigen von Christus, sie taufen und lehren und beispielhaft leben, haben wir da viel von diesem Soll erreicht? Kann man uns als Christen denn im Alltag wirklich so erkennen, wie es wünschenswert wäre? Oft genug fällt doch unsere Bilanz eher ernüchternd aus. Oft genug haben wir uns eigene Ziele gesetzt und sie verfolgt, statt nach dem Ziel unseres Lebens zu fragen. Aber es ist noch nicht zu spät. Wir können umkehren, uns Christus zuwenden und, da zitiere ich jetzt wieder Dave Kennard, im Alltag öfter mal fragen: Lord, what shall I do? Himmlischer Vater, was ist denn jetzt dran? Wo geht's weiter? Aber keine Sorge, wir werden immer wieder dran scheitern. Wir allein werden Soll und Haben nie ins Gleichgewicht bringen. Nicht aus eigener Kraft und durch eigene Leistung. Aber das brauchen wir auch nicht. Denn es gibt einen, der hat für unsere Schuld bezahlt. Der hat Soll und Haben ausgeglichen. Jesus Christus selbst. Schauen wir ans Kreuz. Der waagrechte Balken hängt nie nach einer Seite durch, egal wie wir das Kreuz und wie wir Christus darstellen. Als Kruzifix mit dem sterbenden Christus oder das leere Kreuz der Auferstehung. In Christus ist immer das Gleichgewicht hergestellt. Wie bei einer Waage, die genau im Lot ist. Er hat Soll und Haben ausgeglichen. Oder am Beispiel des Paulus, wenn wir den senkrechten Balken als die zeitliche Zäsur nehmen, vor und nach Damaskus, dann ist alles, was davor geschah, durch das danach plus Christus ausgeglichen. Er allein kann Schuld begleichen und unsere eigene Lebensbilanz gerade rücken. Er ist Soll und Haben auf den beiden Seiten des Kreuzes in einer Person. Oder wir können auch sagen, weil wir ihn haben, bleiben wir am Ende nicht im Soll. So sei die Gnade unseres himmlischen Vaters und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen. Amen.